So, guten Tag, mein Name ist Holger Höhnle. Ich bin Mitglied im Villinger Verein Linux User Group e.V., also Linux User Group minus VS e.V. Ich möchte einen Vortrag machen darüber, wie man unter den in der OpenSUSE oder auch SUSE Distribution eine virtuelle Maschine hinzufügen kann. Also es gibt hier eine Anwendung, die nennt sich virtuelle Maschinenverwaltung. Wenn wir jetzt die linke Meta-Taste oder linke Super-Taste oder linke Windows-Taste, das ist die links von der Leertaste, drücken, ist das gleiche. So kann man es auch wieder entfernen, wie wenn ich hier drauf gehe mit der Maus. Dann komme ich auf ein Startmenü, das habe ich jetzt schon konfiguriert, das kann man auch anders machen. Und gebe einfach nur ein, na, ich brauche schon nicht mehr eingeben, hier steht es. Also ich würde jetzt eingeben JAST und könnte aber auch eingeben virtuelle Maschine, also VM, genau, da haben wir es schon. Create Virtual Machine. Ich gebe jetzt mal den JAST ein, damit ihr seht, wo es herkommt. Das ist Yet Another System Tool, würde ich mal behaupten, ist es Übersetzung. Es heißt einfach so viel wie noch ein anderes Administrationswerkzeug. So, das Passwort wird verlangt. Das ist typisch Linux und auch richtig so, denn wir wollen etwas am System oder wir könnten etwas am System verändern. Das wäre dieses Tool unter der Rubrik Virtualisierung. Wir zeigen jetzt nicht, wie man das überhaupt macht, denn das ist nochmal ein Video für sich. Die Verbindung läuft dann über Chemo KVM. Das bedeutet, diese virtuelle Maschine läuft nicht auf dem Wirt direkt, sondern sie läuft schon unter der Oberfläche im Kernel. Also ist performanter. Wir brechen hier ab. Ich wollte nur zeigen, wo dieses Tool liegt. Und jetzt zeige ich, wie man in diesem Tool eine virtuelle Maschine einrichtet. Also wieder das Passwort, da wir eine Systemveränderung vornehmen. Und es hat sich auf dem falschen Bildschirm geöffnet, denn ich habe zwei Bildschirme, nehme aber auch nur auf einem auf. So, wie wir sehen, sind hier schon virtuelle Maschinen eingerichtet. Mein erstes Video hat leider nicht geklappt und darum werde ich es jetzt noch einmal vorführen. Wir gehen hier auf Datei, neue virtuelle Maschine. Wir nehmen als Installationsmedium ein lokales Installationsmedium, also das ISO-Abbild. Gehen auf Vorwärts. Ach so, noch zurück. Das ist standardmäßig von dieser virtuellen Maschine erkannt. Die Betriebssystemarchitektur meines Rechners ist ein x86 mit 64 Bit. So, wir durchsuchen. Wir brauchen ja diese ISO, auch wenn sie virtuell nur ist, also sie ist nicht als DVD vorhanden, sondern erzeugt eine virtuelle DVD mit dieser ISO. Und die müsste eigentlich schon hinterlegt sein. Da sind wir schon, OpenSUSE-Lib. Genau, denn wir wollen ein OpenSUSE-Lib installieren, Version 15.2. Natürlich in der x86 64-Bit Version. Ich habe nämlich hier schon OpenSUSE Thunderbird laufen und möchte an dem etwas stabileren Lib, das für Einsteiger empfohlen wird, demonstrieren, wie dieses System virtuell schon mal ausprobiert werden kann. Naja, eigentlich nicht ganz korrekt, denn ich gehe mal davon aus, ihr seid keine Windows-Nutzer mehr, sonst hättet ihr diese virtuelle Maschine unter OpenSUSE nicht schon installiert. Also eigentlich ist es eher für die Leute, die andere Systeme auf ihrem System ausprobieren wollen, vielleicht auch das gleiche, das sie sogar als Wirtssystem haben, um einfach etwas zu checken, bevor sie Änderungen am System vornehmen. Okay, wir nehmen also diese Datei, gehen auf Öffnen. Dann hat er das jetzt hier hinterlegt. Er erkennt automatisch, dass es ein OpenSUSE-Lib 15.2 ist, denn das hier ist angekreuzt. Dann gehen wir auf Vor. Wir wählen, mein Rechner hat 16 GB RAM. Dann wählen wir die Hälfte davon, mehr mache ich nicht. Das wären 8.192, wenn ich mich recht entsinne, aber ich bin mir nicht sicher, also check ich es noch. Hier haben wir einen Rechner unter KDE. Das wären 1024 Bit mal 8. Und dann hätten wir 8192, jawohl, das stimmt. CPUs habe ich 4, up to 4 available. Nehme also 2, mehr nicht. Den schließen wir wieder. Ich mache nicht die vorgegebene Installation, denn das würde auf mein Root-Verzeichnis schreiben. Das ist bei mir auf dem Rechner sehr klein. Ich habe eine 1000 GB große NVMe eingebaut und dort ist mein Home-Verzeichnis abgelegt. Also wählen wir hier Verwalten. Das könnt ihr normalerweise drin lassen, solltet aber genügend Speicherplatz einräumen, es sei denn, ihr habt auch nicht viel wie ich auf dem Root. Also wir suchen jetzt. Und wenn ich jetzt schlauer wäre, hätte ich das, würde ich, könnte ich wahrscheinlich das Richtige aussuchen. Ich vermute, das ist das hier. Aber ich weiß nicht, ob das schluckt. Ich probiere es einfach mal. So, dann nehmen wir mal das hier. Ja, das hat er jetzt wohl schon geschluckt. Dateiträger auswählen. Wir geben ihm jetzt 50 GB. Das muss reichen für eine virtuelle Installation, auf der nur etwas gezeigt wird. Muss vollkommen reichen. Ich glaube, die Installation nimmt gute 5 GB in Anspruch. Okay, dann gehen wir auf Vor. Ja, wollen wir, denn da ist eh noch nichts drauf. Also diese Abfrage kommt normalerweise nicht. Das ist es nur bei mir. Ich gebe noch einen anderen Namen ein, denn ich habe ja auch verschiedene virtuelle Maschinen laufen. Ich mache hier draus. OpenSUSE ist für mich klar. Lib 15-2, den Punkt will ich nicht setzen. Unterstrich KDE Desktop. Denn es gibt auch noch den XFCE und den GNOME als Vorinstallation, also als Auswahl, die man schon in der Installation wählen kann. Gut, Netzwerkauswahl ist immer richtig erkannt. Das ist hier NAT. Dann gehen wir auf Fertig. Okay, das geht also nicht. Schade. Dann muss ich tatsächlich ein neues Verzeichnis wählen. Also gehen wir hier auf Hinzufügen. Der Name ist schon da. Mach hier 50 GB wieder. Und vorsichtshalber, falls das sich mit dem Namen überschneidet, schreibe ich hier noch hin Installation. Installation. Also das ist jetzt nur für die Installation gedacht. Und wir versuchen es noch einmal. Jetzt klappt es scheinbar. Jetzt muss ich auch noch diesen auswählen. Das hat er schon vorgemerkt. Und jetzt sollte es funktionieren. So. Nee, das nimmt er nicht. Ich muss also diesen Namen auch noch ändern. Installation. Aber er redet ja mit mir, ne? Und wie gesagt, ihr habt es einfacher, denn ihr habt ja hier noch keine Maschine installiert und wollt auch kein ISO, das schon vorhanden ist, nutzen. So, jetzt hat es aber funktioniert. Wir sehen jetzt hier, wir haben einen Installationsschirm. Den mache ich mal als Vollbild. So. Und bevor wir jetzt hier mit Enter bestätigen, hier mit Enter bestätigen, wählen wir noch F2. Dann haben wir nämlich gleich bei der Installation eine deutsche Menüführung. Man könnte dieses ISO auch nutzen, um ein Upgrade, das heißt eigentlich eine Reparaturoption, falls mal etwas zerschossen ist. Und unter mehr gibt es dann auch noch Dinge. Mal schauen, was haben wir denn da? Ja, das genau. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine, was wir vorher hatten, das war das Upgrade. Da kann man eigentlich auch eine schon bestehende Installation nochmal drüber bügeln. Ich glaube, das funktioniert, wenn sie aktuell ist. Sie muss also aktuell sein. Wenn es schon eine neuere gibt als die vorhandene, ist das sinnlos. Und hier hat man noch ein Rettungssystem und Installationsmedien können überprüft werden und Speicher als ein RAM-Test. Wir gehen ja hier aber raus mit Escape. Wir wollen eine Installation und bevor wir das machen, gehen wir noch auf F3 Videomodus. Ich glaube, das war hier und wählen aus den Videomodus meines Gastsystems, nämlich 1920 x 1080. und gehen jetzt auf mit Enter auf Installation. So, ihr seht hier die Konsole im Hintergrund laufen. Das ist das, was auch bei Windows theoretisch läuft. Das sieht man aber nicht, da wird immer ein schöner Bildschirm angezeigt. Bitte warten, wir sind gleich fertig, so sinngemäß. So, jetzt sehen wir hier eigentlich wie bei Windows eine Leiste. Wir können aber mit Escape uns anzeigen lassen, was passiert, wobei das jetzt nicht spektakulär ist. Er lädt einfach nur Treiber. Das hat er jetzt getan. Okay. Die Schrift ist ziemlich klein, tut mir leid, die kann ich nicht vergrößern. Ja, mit der Bildschirmlupe vielleicht. Aber das ist mir jetzt zu kompliziert. Und wir sehen, er erstellt eine virtuelle Festplatte, also Virtio Storage 0. Denn wir sind ja auf einem virtuellen Dateisystem hier. Aber ansonsten läuft alles ab wie bei einer korrekten Installation auf Festplatte. Was man vielleicht noch gleich sagen kann. Wenn du beabsichtigst, Linux zu installieren, was ja hier wohl nicht der Fall ist, denn du befindest dich ja in einer virtuellen Maschine von Linux, dann empfehle ich, eine zweite Festplatte mit Linux zu bespielen und die alte, also die mit dem schon vorhandenen Betriebssystem Apple oder Windows, nicht zu überspielen. Man kann es zwar parallel machen, dass beide Systeme oder sogar drei Systeme auf einem Datenträger sind, also einer Festplatte, aber das ist schwieriger und braucht einiges an Vorauswissen, je nachdem, was für eine Distro man verwendet. Das Einfachste ist, wenn man keinen Datenverlust riskieren will, eine neue Festplatte zu nehmen. Ansonsten unbedingt eine Datensicherung machen, nicht unbedingt des Betriebssystems, aber der Daten, die das Betriebssystem erzeugt und abgelegt hat, und kontrollieren, ob die Daten wieder herzustellen sind oder genutzt werden können. So, wir sind also jetzt in der grafischen Führung der Installation. OpenSUSE macht das sehr gut. Es ist, wie gesagt, schon auf Deutsch eingestellt. Ein kleiner Unterschied zu zum Beispiel Ubuntu und Linux Mint ist, dass wir hier die Totentasten wählen müssen, denn wenn wir es nicht tun, dann haben wir zum Beispiel bei Café, würde ich jetzt hier Apostroph und dann E schreiben, das geht nicht. Mache ich es aber mit der Totentastenauswahl. Da habe ich hier mein Café, wie sich das gehört. Wichtig auch, dass man ja, die Tastatur etwas testet, zum Beispiel das Alt groß mit Ad wäre mein E-Mail-Dingsbums da. Oder das hier. Oder zum Beispiel auch solche Dinge wie die Sonderzeichen hier. Ja, Alt groß, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Dass das also funktioniert und sich auch immer vergewissern, falls man ein Passwort später verwendet, dass falls ein Z vorkommt, man weiß, wo das Z in der englischen Belegung zu finden ist. Denn wenn man mal im Rettungsmodus wäre, wäre das gut zu wissen. Ansonsten muss man googeln. Okay, wir bestätigen diese Lizenzvereinbarung, die nur eine inoffizielle Übersetzung ist. Aber da vertrauen wir. Denn wir kaufen ja nichts und es geht eigentlich nur darum, dass wir dieses Programm nicht im Prinzip unfrei machen, indem wir es kopieren, verändern und dann unter einer anderen Lizenz verkaufen, denn das ist nicht erlaubt. So, wir werden jetzt hier weitergeführt. Wir sehen in der linken Leiste, was schon passiert ist. Er hat in der Vorbereitung die Netzwerkeinrichtung gemacht. Er hat den Installer gestartet, aktualisiert. Er hat die Repositories gelesen, ein Willkommensbildschirm. Das Netzwerk wurde aktiviert. Wir haben eine Systemanalyse, das heißt, diese ISO erkennt, was für ein Rechner ich habe, was für ein Motherboard, was für ein RAM-Speicher etc. Natürlich jetzt von dem Wirtsystem nur mit der Hälfte geteilt, denn er läuft ja unter der virtuellen Maschine. Und jetzt sind wir hier. Der erkennt, dass wir eine Netzwerkverbindung haben. Das könnte natürlich auch eine WLAN-Verbindung sein, je nachdem, was für ein Gerät du nutzt. Wenn wir das jetzt nicht aktivieren wollen, dann wäre die Installation etwas schneller fertig, aber alle Programme und Erweiterungen, die noch nachgeladen werden müssten, weil sie vielleicht einen Tag jünger sind als die ISO, die mir zugrunde liegt, und das ist bei dem Leap dann vielleicht schon einiges, nicht nur einen Tag, das würde nachinstalliert werden. Letztendlich, nach der Installation natürlich, wäre das egal. Also, wenn ich eine gute Internetverbindung habe, dann nee, generell macht man einfach. Das hier wird vorgegeben, das sind die standardmäßig zu installierenden Repositories, die werden einfach bestätigt. Hier haben wir noch eine Beschreibung zu diesen. Und wenn ich hier auf Hilfe gehe, dann wird hier auch nochmal generell erklärt, was gerade getan wird. Auf Deutsch. Wir gehen weiter, sehen auch hier wieder einen Schritt abgearbeitet. Jetzt werden diese Repositories, die vorausgewählt waren, hinzugefügt. Das sieht man hier am Status. Auch hier haben wir wieder eine Hilfe, die jetzt aber sehr langsam reagiert, weil er eben herunterlädt und diese Maschine auch nicht mit voller Last laufen kann, wie das Wirt-System. Ihr könnt übrigens mal schauen, wie der Wirt. Oh, das geht nicht, nein, zu spät. Na doch, hier machen wir das Vollbild mal weg und das deutlich kleiner. Und dann sehen wir hier, das habe ich jetzt vom anderen Bildschirm herübergezogen, da. Hier sehen wir, groß machen, so, machen es halt viel größer. Hier sehen wir, dass jetzt das Wirtsystem, obwohl ein alter Rechner mit i3 Intel-Chip, der ist nicht sonderlich beansprucht. Normalerweise hat er hier ungefähr 2-3 GB RAM-Verbrauch, jetzt hat er halt ungefähr 4, 3,5, weiß ich nicht genau. Dann steht er hier 6,79 GB von 8, also 16 hat er ja insgesamt. Der braucht jetzt ungefähr 6,7. Hier die CPU-Auslastung ist auch okay. Das Swap wird gar nicht in Anspruch genommen. Es ist zwar ein Mini-Programm, das man unter KDE nachinstallieren kann. Ob das unter GNOME geht, glaube ich nicht. Aber ich kann es nicht sicher sagen, denn ich habe schon lange kein GNOME mehr benutzt. So, wir gehen zurück in die virtuelle Maschine. Machen wieder unser Vollbild. Zeigen Vollbildmodus und gehen auf. Warum das jetzt so lange dauert, wundert mich, denn normalerweise ist das eine Sache. Achso, das war nur die Hilfe. Ja, ich habe geschlafen. Also, weiter. Der ist schon längst soweit. Das war eine Sache von einer Sekunde. OpenSUSE bietet standardmäßig, ja, interessant. Leap bietet standardmäßig nur zwei Desktops an, nämlich KDE und GNOME. Tumbleweed, das ist das Rolling Release, so vergleichbar mit Windows 10, das man nur einmal installiert und dann ständig auf dem Laufenden gehalten wird. Das bietet auch den XFCE Desktop an. Weiterhin haben wir einen allgemeinen Desktop mit reduziertem Paketsatz. Das kann ich nicht beurteilen, ich bin auch kein Fachmann. Das ist für Server geeignet. Auch das habe ich noch nicht gemacht, aber da wird im Prinzip überwiegend mit Textinterface gearbeitet. Man braucht also keinen grafischen Windows Manager. Hier haben wir noch einen transaktionalen Server, auch keine Ahnung, was das ist. Steht eigentlich hier, aber ich kann es, ja gut, Hilfe. Aber das ist auch nur allgemein jetzt hier. Also wir wählen aus den KDE Plasma, denn den will ich jetzt demonstrieren und gehen auf Weiter. Und dann erkennt er die Festplatte. Es ist ja in diesem Fall nur eine virtuelle Festplatte. Das ist die Syntax von Linux, also dev ist für das Dateisystem. Und hier würde normalerweise bei einer SSD stehen SDA. Wenn es eine HDD wäre, würde hier stehen HDA. Wir haben eine virtuelle Festplatte, also ein V für virtuell DA. A ist dann die Platte. Also in diesem Fall die erste, nämlich A. Wenn ich noch weitere Platten hätte und auf eine andere installieren wollte, dann würde er die anders erkennen. Hier haben wir die Partitionen, die angelegt werden auf dieser Festplatte A, nämlich Partition 1, eine 8 MB große oder vielmehr kleine Bootpartition, die benötigt wird, um das System hochzufahren und eventuell den Grub Manager, der eine Auswahl geben würde, wenn ich ein zweites System parallel auf dem Rechner installiert hätte, auch wenn es auf einer anderen Festplatte ist. Dann haben wir hier das Root und gleichzeitig Home-Verzeichnis, falls man es nicht separat anwählt. Man kann auch Home separat machen, mit btrfs Dateisystem erstellt. Das ist für die Snapshots eine gute Sache. Und dann haben wir noch eine Auslagerungsdatei, die sogenannte Swap mit 2 GB, die also wie gesagt auf meinem Wirtsrechner überhaupt nie in Anspruch genommen wird, obwohl sie angelegt ist, standardmäßig. Das hier wären die Subvolumes, die für das BTFS-System benutzt werden, um eine Rücksetzung des Systems in einen vorherigen Zustand zu machen, also die sogenannten Snapshots. Hier gibt es weitere Einstellmöglichkeiten. Ich könnte, das ist wieder die Hilfe hier, also das LVM ist das Logical Volume Management. Es bietet mehr Flexibilität bei der Verwaltung von Festplatten und Speicher. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine kleine habe und noch eine zweite interne Platte, hier steht es, dann können wir auf einem einzigen Dateisystem ein einziges Dateisystem auf mehrere Festplatten verteilen und bei Bedarf später weitere Festplatten hinzufügen und teilweise auch entfernen. Das ist, ja, ich denke, in der heutigen Zeit eigentlich kein Problem. Das braucht man normalerweise nicht, aber ich denke, es gibt bestimmt auch Systemvoraussetzungen oder Anwendungsfälle, wo das ganz toll ist. Dann könnten wir, Moment, wo geht's weiter? Genau, das, also hier wird noch mehr erklärt, kann er sich selber jeder durchlesen, falls er es brauchen sollte. Und ich könnte die Festplatte verschlüsseln lassen. Wenn ich das mache, müsste ich ein Passwort hinterlegen. Das will ich aber nicht. Wir brechen das daher ab und gehen nochmal auf das geführte Setup. Ja, nee, das haben wir schon. Genau, nochmal abbrechen. So, und dann hätten wir noch den Expertenpartitionierer, der wiederum zwei Untermenüs hat, nämlich einen Start mit dem aktuellen Vorschlag. Da würde ich einfach mal sehen, was meine Festplatte so bietet, also wie die Partitionierung ist. Hier sehen wir sie, die VDA, die virtuelle Platte mit drei Partitionen, die angelegt werden sollen. Das und das wird noch formatiert. Das hier wäre das Root-Verzeichnis, in dem auch das Home liegt. Hier die Swap. Das hier ist eine Boot-Partition. Das ist die Platte an sich insgesamt. Man könnte natürlich auch RAIDs hinzufügen mit mehreren Festplatten und solche Dinge. Das ist das BTFS. Wir haben einen Gerätegrafen, um das grafisch darzustellen, wie diese Installation aussehen würde. Wir haben eine zusammenfassende Installation und wir können noch Einstellungen vornehmen. Das sollten wir aber tunlichst nicht tun, es sei denn, man weiß genau, was man da tut. Wir nehmen jetzt also das geführte Setup, gehen auf Weiter. Also wie gesagt, dieser Installationsdesktop, der ist sehr gut gemacht von OpenSUSE. Allerdings sollte man die Voreinstellungen wählen, wenn man nicht genau weiß, was man tut. Ich meine aus meiner Erinnerung, das ist aber schon lange her, ungefähr 10 Jahre, dass Ubuntu und Linux Mint da doch etwas komfortabler sind. Aber auch wieder andere Nachteile haben. Das ist immer von Distribution zu Distribution verschieden. Hier haben wir eine automatische Erkennung, die stimmt. Wir gehen einfach auf Weiter. Dann geben wir einen Namen ein für den Benutzer. Da machen wir LPDVS. Wie ihr seht, wird der Benutzername, der dann im System der Anmeldung dient, also der dann angezeigt wird, klein geschrieben. Leerzeichen könnte man hier, glaube ich, nicht machen. Ich vermute, dann meckert er. Ja, das sieht man schon, da ändert er was. Wir geben ein Passwort ein, das eigentlich sicher sein sollte. Hier aber nicht sicher ist, das werden wir nachher noch sehen. Wir lassen es trotzdem, denn auf dem virtuellen System, auf dieser Maschine wird nichts abgelegt, was irgendwie sicherheitsrelevant ist. Ein sicheres Passwort, sollte eigentlich jeder wissen, sollte aus Klein- und Großbuchstaben bestehen, aus Sonderzeichen und Zahlen. Zahlen sollte man nicht vier Stück nehmen, sondern weniger, also drei wäre vielleicht gar nicht schlecht. Das ist dann relativ lang, aber es ist in der Regel kein Jahreszahl oder Geburtsdatum. Denn das kann man vom Algorithmus leichter errechnen, wenn einer das Passwort merken wollte. Zum Beispiel eine gute Möglichkeit wäre, mir fällt es gerade nichts ein, meinetwegen lokaler Benutzer auf SUSE im Jahr 2021. Dann könnte man machen Groß L, Groß B, Klein A für auf, Klein O, Groß S, I klein, J groß und 202 zum Beispiel und oder 021. Sonderzeichen haben wir noch vergessen, meinetwegen Unterstrich oder ein Add oder solche Dinge. Und dann hätten wir ein sehr sicheres Passwort, das wahrscheinlich, ich habe nicht mitgezählt, aber wahrscheinlich auch an die 15 Zeichen hat. Das wäre dann wirklich sehr sicher und würde mit einem schnellen Computer wahrscheinlich erst in einer Million Jahren geknackt werden. Das hier wählen wir ab. Es ist nämlich so, wenn ich am System etwas verändere, wird zwar eine standardmäßig bei Linux eine Abfrage abgefragt, ja, also eine Passwortabfrage gemacht und sonst gibt es keine Systemveränderung. Aber wenn ich mich automatisch anmelden würde, dann hätte ja jeder, der hier in diesen Raum reingeht, auch die Möglichkeit, persönliche Daten anzuschauen. Das Passwort ist so einfach, es basiert auf einem Wörterbucheintrag. Das ist das, was ich meinte, er moniert es, wir ignorieren es. In diesem Fall. Dann macht er jetzt hier eine Installationszusammenfassung. Er liest gerade die Daten. Wenn ich mich recht entsinne, macht es normalerweise unter meiner Maschine, macht er das Trusted Boot aktiv. Ich vermute, weil wir jetzt auf einer virtuellen Maschine sind, erkennt die ISO, dass das nicht so sinnvoll wäre. Alles andere lasse ich bis auf diese Firewall. Ich habe mir sagen lassen, eine Firewall standardmäßig eingerichtet ist unsicherer und ein größeres Tor für Viren und Schadsoftware als eine nicht vorhandene. Darum, ich deaktiviere sie und klicke auf Installieren. Eine Frage, er wird mich einfach nochmal darauf hinweisen, standardmäßig geht er auf Zurück, dass ich jetzt im Prinzip die Festplatte lösche und dass alles, was vorher drauf war, gelöscht und formatiert wird. Also bitte, wer das vorher nicht gehört hat, wenn du eine Installation von Linux machst und du hast eine Festplatte, auf dem schon ein Betriebssystem ist, entweder nutze für die Linux-Installation eine zweite Festplatte oder aber, wenn du die Vorkenntnisse hast, dann erstens sichere die Daten, falls erforderlich auch das Betriebssystem, prüfe, ob alles funktioniert, also die Daten gesichtet werden können und auch bearbeitet werden können und ob das Betriebssystem startet und dann kannst du eine parallele Installation versuchen, die meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach unter Linux Mint wahrscheinlich einfacher verstanden geht wie hier unter OpenSUSE, einfach weil hier viel mehr Möglichkeiten gegeben sind, aber auch viel mehr Wissen vorausgesetzt wird. So, wie wir sehen, sind wir hier schon ziemlich weit. So, wir haben jetzt hier 5, also es war mal 5,1 GB, die er herunterladen muss. Jetzt sehen wir schon, wie viele Pakete er hat. Was davon auf OpenSUSE direkt zutrifft, was auf die Repositories abgelegt ist, also verteilt. Wir sehen die Pakete, die schon runtergeladen sind. Hier sind es scheinbar schon alle. Und wir werden jetzt ziemlich schnell auch sehen, wie viel Zeit noch gebraucht wird. Es sind ungefähr 30 Minuten erfahrungsgemäß unter meiner Maschine. Das wird vielleicht auch von einer Internetverbindung abhängig sein, doch sicherlich. Und was wir sehen, ist, dass hier überall RPMs runtergeladen werden. Das ist das Paket, in dem die ganze freie Software und der Kernel, na der Kernel wohl nicht, der ist ja schon auf der ISO, die ganze freie Software, die jetzt diese Distro benutzt, in diese Pakete ist es formatiert. Es gibt auch noch andere Pakete. Mal gucken, ob ich das jetzt gleich so auf die Schnelle noch hinkriege. Wir sehen hier schon den Fortschritt, also noch 22 Minuten, sagt er. Es war vorher danach aber deutlich schneller. Der hat einen Sprung von 5 bis 10 Minuten gemacht. Ja, mal gucken, ob ich das noch finde. Chronik. Ah, ich glaube, das war auf dem anderen Desktop. Mal schauen, ob ich das wieder hinkriege. Und zwar habe ich gesucht Linux. Paketmanager. So war das, glaube ich. Genau, und da gibt es hier ja schon verschiedene Seiten. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, genau, das war der hier. Ich glaube, das ist groß genug, das Fenster. Also Paketmanager ist der Platzanweiser einer Distribution. Dieser Link, den ich hier eingegeben habe, ihr habt ja gesehen, was ich gesucht habe. Das war einfach die Suche Linux, Leerzeichen Paketmanager und dann haben wir hier gleich schon einen guten Eintrag. Es wird sehr gut erklärt. Er hat die Aufgabe, Installation also Pakete zu installieren und die restlose Deinstallation zu bewerkstelligen. Das ist das, was Windows nicht immer schafft, es sei denn, man geht in die Registry und kennt sich aus. Er kennt Abhängigkeiten zwischen Paketen. und braucht in der Regel Zusatzprogramme wie zum Beispiel apt oder yum. Das sind diese Paketabhängigkeiten, werden erkannt. Ja, verifiziert die Pakete über einen Hashtag und er fragt die Paketmanager-Datenbank, was denn eigentlich in diese Distro enthalten ist und installiert wird. Da gibt es hauptsächlich also der bekannteste ist der RPM, der hat seinen Namen von Red Hat Package Manager, wurde ursprünglich von Red Hat entwickelt und wird heute von einer Vielzahl von Distributionen eingesetzt, zum Beispiel Red Hat, Mantriva, SUSE. Wir sind hier über SUSE, also bei OpenSUSE, der freien. Die SUSE ist die kommerzielle Variante, die im Prinzip profitiert von den beiden freien, nämlich Tumbleweed und Leap. Und die wiederum profitieren von der Professionalität der Entwicklung, denn hier steckt ja Know-how drin, das auch bezahlt wird. Es gibt auch noch andere Paketformate, das sind überwiegend DPKG und APT. Die werden von Debian und Ubuntu genutzt, aber auch zum Beispiel Linux Mint, das ja ein Derivat ist von Ubuntu. Und als Besonderheit gibt es noch Slackware, die benutzen gar keine Paketmanager. Nee, was steht hier? Ja, eigentlich ja, wieder einen anderen, aber eigentlich benutzen sie keine Paketmanager in dem Sinn, sondern sie nehmen einfach gezippte oder also komprimierte Dateien, nämlich die gzip oder tar-Dateien. Dann haben wir noch Gentoo, der hat einen sehr ausgefeilten Paketmanager, das habe ich auch nicht gewusst. Die Pakete werden nicht vorkompiliert, also bearbeitet, nicht im binären Format, nämlich dieses 0 oder 1, also ein Ja oder Nein, gemanagt, sondern in E-Build-Skripten. Diese beinhalten Angaben zu den Sourcen, also den Quellen eines Pakets und die Beschreibung, wie dieses gebaut werden soll. Das heißt, hier wird jedes Paket auf dem eigenen Rechner vollautomatisch kompiliert. Damit erhält man eine ausgezeichnete Performance, da die Pakete logischerweise für den speziellen Rechner gebaut worden sind und nicht allgemein, zum Beispiel für einen x86 wie bei mir. Okay, da gibt es also noch viel Text, kann jeder mal selber sich interessieren dafür. Das tut unsere Installation aber nichts, die läuft trotzdem durch. Und wir sehen, wir sind jetzt hier schon bei einer Restzeit von 13 Minuten, 12 Minuten. Ich beende jetzt mal das Video vorübergehend, also ich mache eine Pause und schalte mich dann kurz vor Fertigstellung wieder zu. Bis dahin, Dankeschön, trinkt einen Kaffee. So, wir sind wieder zurück. Wie wir sehen, sind die Pakete jetzt fast vollkommen installiert. Hier fehlen noch 1 Minute 18 ungefähr. Es ging also wieder schneller wie zuerst vorausberechnet. Ja, was ich noch sagen wollte, wir haben ja hier das Leap ausgewählt. Leap ist von den beiden Abzweigungen, das unter OpenSUSE angeboten wird, oder von den beiden Möglichkeiten ist es das konservativere. Es wird Linux-Neulingen oder überhaupt Neulingen, die mit OpenSUSE arbeiten, das erste Mal empfohlen offiziell von der Download-Seite. Es ist aktuell, aber man muss das Leap irgendwann auch wieder aktualisieren. Das heißt, wie früher bei Ubuntu von 8 auf 11 oder bei was für eine Distribution auch, muss man eben, oder bei Windows von XP auf Windows, was war, Windows Vista und dann 7, ich weiß auch nicht. Also es gibt verschiedene neue Betriebssysteme dann zu installieren. Man kann natürlich, wenn man schlau ist, sein Home-Verzeichnis separat legen. Das kann man dann wieder mitnehmen. Aber das Betriebssystem müsste neu installiert werden. Ich weiß gar nicht, was für Abstände OpenSUSE anbietet. Schlecht recherchiert. Aber das könnt ihr selber herausfinden. Das Tumbleweed dagegen ist immer aktuell, sehr aktuell, hat dadurch aber auch manchmal Bugs, wie zum Beispiel, wenn man sein Menü öffnet, eines bestimmten Programms, vor allen Dingen wenn es KDE ist, also in KDE eingebunden, dann kann es sein, dass da vielleicht mal die Übersetzung gerade im Menü fehlt oder bei den Unterpunkten. Die dauert dann manchmal Stunden, manchmal Tage, dann ist sie wieder da. Also es sind kleinere Sachen, manchmal auch etwas Funktionalität beeinträchtigend, aber selten. Das Tumbleweed ist da eben immer aktuell, braucht auch nie wieder neu installiert zu werden. Das Leap dafür stabiler. Und kommt vermutlich dem SUSE, dem kommerziellen, relativ nahe, wobei das kommerzielle SUSE natürlich noch konservativer ist. Denn das wird ja verkauft an Firmen und da wird Support groß geschrieben und dass es auch lange funktioniert. So, die Installation ist gleich fertiggestellt. Hier wären übrigens auch noch Versionshinweise möglich gewesen, aber ich vermute mal, bis das jetzt eingeblendet wird, ist es zu spät, denn jetzt ist er gerade am Installieren der restlichen Pakete. Fehlen noch 7%. Okay, da mache ich mal auf meinem anderen Bildschirm was fertig. So, bis er hier durchläuft. Ja, braucht jetzt ein bisschen lange. Vielleicht habe ich auch gerade eine schlechte Internetverbindung. Derweil hinterlege ich bei meinem Mini-Programm, ich kann es aber noch einblenden, solange wir nichts zu tun haben. Moment, rüber damit. Der jetzt tatsächlich ziemlich ausgelastet ist, der hat jetzt schon nur noch 2,85 GB frei. So, jetzt sind wir durch hier. Läuft aber immer noch. Ne? Habe ich gerade das Emblem vom Linux-Maskottchen Tux auf OpenSUSE, dieses Chamäleon, geändert. Aus Langeweile. Damit ihr es auch seht, was ich so treibe. Jetzt seht ihr es wieder nicht mehr, denn ich bin auf meinem zweiten Bildschirm, der nicht aufgenommen wird. Übrigens findet die Aufnahme statt mit dem Simple Screen Recorder, ein super Tool. Das ist das hier. Mal ganz kurz eingeblendet. Der läuft ja jetzt schon, darum steht hier 2, Instanz 2. Man geht einfach alles voreingestellt. Hier könnte man noch sagen, vollständiger Bildschirm oder ein festes Rechteck, der Mauszeiger folgen oder so. Jetzt habe ich aber was verpasst bei unserer Dings. Also ihr habt gesehen, der war fertig und der startet jetzt automatisch neu. Hätte es auch vorziehen können, der läuft einfach so durch. War also beendet. Enter. Vollbild. Jetzt haben wir nicht wie bei Tumbleweed ein grünes Hintergrund, sondern hier sehen wir noch, was läuft im Hintergrund mit der Taste Escape oben links. Anders wie bei Windows, wir haben ein graues Hintergrundbild. So. Gleich sind wir online. Das Passwort, das nicht sicher ist, eingeben. Und wir befinden uns hier im Status. Ich möchte noch kurz was probieren, denn er hat die Bildschirmauflösung, die ich voreingestellt habe, bei. Ah, doch, jetzt hat er es übernommen. Hat er also jetzt tatsächlich übernommen. So, das ist unser vorkonfigurierter Desktop unter KDE, also OpenSUSE Lib KDE. Was eigentlich brauchen wir hier nichts mehr dazu sagen. Also andere Distributionen haben das vielleicht ein bisschen besser gelöst. Zum Beispiel Linux Mint hat eine CD, mit der kann man etwas installieren, aber gleichzeitig auch ausprobieren. OpenSUSE bietet das auch an, also eine CD oder DVD besser gesagt, mit der man ausprobieren kann, also ein ISO, das man auf DVD oder USB-Stick oder natürlich auch eine externe Festplatte ablegen kann, um das System zu testen. Das ist bei manchen Distros anders. Da kann man dann das auch gleich sagen, okay, ich habe es getestet, ich klicke auf Install, dann ist hier so eine CD, ein CD-Button, ich klicke drauf und dann installiert er das System, was wir jetzt gerade gemacht haben. Dazu muss man bei OpenSUSE ein separates Image herunterladen und dann, wenn man es installieren möchte, was wir gerade gemacht haben, eben die andere ISO. Ich vergaß übrigens zu zeigen, wo ich diese ISO her habe. Das kann ich ja nachholen. Wenn wir hier draufklicken auf den Anwendungsstarter, das würde normalerweise auch mit der Taste, mit der linken Meta- oder Supertaste funktionieren. Die sogenannte Windows-Taste, also die linke, links von vom Leerzeichen. Aber da komme ich jetzt in mein Wirtsystem rein. Dieser Shortcut wird hier nicht in der Maschine ausgeführt. Doch auch. Okay, aber parallel auch noch. Ja, parallel auch noch hier. Also, es geht. Ja, bloß eröffnet auch noch mein Wirtsystem. Okay. Dann sind wir also hier drin, haben konfigurierte Favoriten. Ja, hier, da sieht man, wo man sich gerade befindet, in welchem Reiter. Die kann man natürlich auch abwählen oder welche hinzufügen. Und hier haben wir die Anwendungen, sortiert nach Kategorien, zum Beispiel System. Sehen wir, was da alles drin ist. Da ist ein Entzipper, also der Arc, der kann ZIP oder andere TAR-Dateien entpacken, auch mit vorauswählbarem Verzeichnis. Wir haben den Dolphin-Dateimanager, der ist zweispaltig und sehr mächtig. Wir haben auch einen Super-User-Modus für diesen Dateimanager. Den sollte man aber nur benutzen, wenn man weiß, was man tut. Sehr wichtig. Wir haben die Discover ist die Programmverwaltung, also der Paketmanager für KDE. Da wir aber auf OpenSUSE sind, haben wir noch etwas Besseres, nämlich den YAST. Müssen wir nochmal ganz runter. YAST Software oder einfach nur hier die Administrator-Settings öffnen und dann das auswählen. Ja, wir haben einen Desktop-Hintergrund, wenn wir einen rechten Mausklick machen. Ja, das ist unter Leap etwas anders. Da ist unter Tumbleweed ist das ganz oben, das ist jetzt unter Leap unten. Da kann ich die Arbeitsfläche einrichten. Ich kann sagen, ich möchte keine Ordneransicht, wo ich ja hier diesen Papierkorb und den Ordner sehe, sondern ich möchte eine Arbeitsfläche. Das verwende ich persönlich lieber. Dann wären die beiden weg. Gehen wir doch mal zurück. So. Und dann kann ich sagen, als Bild möchte ich ein Bild des Tages. Ich möchte es nicht skaliert und beschnitten, sondern Proportion beibehalten. Und ich wähle als Quelle aus den Astronomie von der NASA anwenden. Und dann haben wir nicht. Gut, bei mir geht's. Da hat er scheinbar. Na, jetzt haben wir es jawohl. Oh, ein neues Bild, okay. Das sind also wirklich tolle, vor allen Dingen auch vom Hubble-Teleskop, wo man eben im Weltall ohne Luftstreuung oder Licht. Verschlechterung, wirklich super scharfe Bilder hat. Da ich aber wie gesagt einen anderen Desktop bevorzuge, nämlich oder vielmehr eine andere Ansicht des Layouts mit Arbeitsfläche, habe ich jetzt ein Vollbild wieder. Das heißt, der Ordner oder die vielen Ordner wären nicht mehr im Wege. Ich muss natürlich das nochmal neu anwählen. Schade, dass das nicht alles übernimmt. Und auch das Richtige machen, nämlich ich möchte ja das Bild des Tages. Wie gesagt, das kann jeder einrichten, wie er möchte. Da sind auch immer ganz tolle Sachen dabei. Dauert ein bisschen, weil das Wirtsystem jetzt weniger hat. Na ja gut, heute nicht. Gestern war was super. Gut, was kann man noch machen? Hier hat man eine Standardleiste, die ist vorkonfiguriert. Wir haben also in dieser Leiste den Starter. Wir haben eine Arbeitsfläche 1 und 2. Die kann man aber auch, also ich entferne das Teil immer. Man kann nämlich auch mit einem Scrollrad, jetzt müssen wir aber erstmal irgendetwas öffnen. Moment hier. So, zum Beispiel machen wir mal den Dolphin auf. Und na, muss doch mal einen auswählen. Dann haben wir jetzt hier auf der Arbeitsfläche 1 den Dolphin. Wenn ich mit dem Mausrad scrolle nach unten, haben wir die Arbeitsfläche 2. Das sehe ich jetzt hier auch an diesem blauen Balken, der sich nach oben oder unten bewegt. Ja, und natürlich an dem geöffneten Dolphin in der Arbeitsfläche 2. Eine weitere Möglichkeit, als Shortcut das zu ändern, Steuerung, Taste F2, sind wir auf Arbeitsfläche 2, Steuerung F1, Arbeitsfläche 1. Wir können weitere Arbeitsflächen, ich glaube bis zu 6 Stück unter KDE hinzufügen. Die werden dann eben auch Steuerung F1 bis F6 bedient und oder natürlich, ups, Entschuldigung, natürlich mit dem Scrollrad. So, hier haben wir ja, genau, was man sieht, wir haben jetzt den Dolphin offen, dann erscheint der standardmäßig hier unten auch. Dann haben wir hier das Datum oder vielmehr die Uhrzeit, wenn ich drauf fahre mit der Maus ohne Klick, dann habe ich das Datum mit der Jahr, also alles einfach Datum. Wenn ich hier drauf gehe, klappt ein Kalender aus. Und ich zeige mal noch kurz, wie man den einrichten kann. Man geht mit dem rechten Mausklick auf die Uhr, digitale Uhr einrichten. Diese Shortcuts funktionieren unter Tumbleweed nicht, oder ich mache sie immer falsch. Also Alt plus D S, ich probiere es jetzt nochmal, Alt plus D und dann S geht nicht, Alt plus D und S, Alt geht auch nicht. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Egal. Sie können also einen rechten Mausklick machen, auf Digital UU einrichten. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, das Datum anzeigen zu lassen, die Sekunden anzeigen zu lassen. Wir können ein Langformat wählen oder natürlich was anderes, jedem wie es beliebt. So, jetzt sehen wir schon mal unten eine Uhrzeit mit Sekunden und den Tag der Woche, 12. Mai 2021. Diese Leiste kann man generell auch höher machen, gerade jetzt auch für euch, da ja, da ist es jetzt unter Leap, ist es ein Schieber und unter Tumbleweed sind es Zahlen, die man eintippt. Gut, das finde ich jetzt fast besser hier unter Leap. Einfach wieder irgendwo in den Desktop klicken und die Änderung ist übernommen. Was wir auch haben, genau, da wollte ich noch was zeigen, nochmal ins digitale Uhr einrichten. Wir können beim Kalender sagen, ich möchte die Kalenderwochen angezeigt bekommen. Ich möchte astronomische Events, also Ereignisse, zum Beispiel Vollmond, Neumond, die Tages-Nachtgleiche und solche Dinge. Die Holidays, die gelten laut der Übersetzung hier in der Deutschen nur als Feiertage, nicht als Urlaubstage. Ich weiß nicht, ob ich es vom Englischen falsch im Kopf habe. Ich bin nicht so toll im Englisch, ob ein Holiday wirklich nur ein Feiertag ist oder auch Ferientage beinhaltet. Auf jeden Fall hier scheinbar nur Feiertage. Und das ist ein Pin-Termin-Modul. Ich habe es noch nicht benutzt, aber ich vermute, da werden, wenn ich einen Kalender unter KDE nutze und Einträge habe, werden die dann automatisch aufpoppen, wenn jetzt zum Beispiel heute mein Zahnarzttermin wäre oder solche Dinge. Ich gehe auf Anwenden, beachte mal die Leiste hier. Und jetzt sehen wir, wir haben dieses die Zeitzone, Quatsch, die astronomischen Ereignisse dazu bekommen, die Holidays, also die Feiertage und dieses Pin-Termin-Modul. Gehen wir hier noch auf die Holidays drauf, können wir, obwohl schon voreingestellt die Feiertage in Deutschland vorhanden sind, können wir noch die von Baden-Württemberg auswählen. Die sind zwar im Kalender schon sichtbar, die Feiertage, zum Beispiel 1. Mai war sichtbar, obwohl es hier noch nicht angekreuzt ist. Jetzt verstehe ich nicht ganz, aber ich mache es jetzt einfach mal, mache Anwenden. Wenn ich jetzt hier den Kalender nochmal öffne, dann sehe ich hier meine Wochentage. Ich sehe, hier war der Mond im letzten Viertel, hier war der 1. Mai, ja, Feiertag 1. Mai und solche Dinge, hier Muttertag. Also das, hier kann man blättern. Hier, ja, da kommt einfach wieder zurück auf den heutigen Tag. Der ist immer schwarz markiert. Und ich könnte das jetzt auch anpinnen. So, und jetzt bleibt es geöffnet. Ich könnte also hier in einem Textdokument, in einer Mail Termine abgleichen. Nicht wie bei Windows, wo das wieder verschwindet. Und klicke hier nochmal drauf und es verschwindet wieder. Okay, ja, hier kann man noch vieles einstellen. Also es gibt ein eigenes Video, wie man den KDE Desktop konfigurieren kann. Man muss nicht. Ganz grob noch, man kann jederzeit mehrere Leisten hinzufügen, Kontrollleisten verschiedener Arten, Standard oder eine Default, wie sie jetzt hier vorhanden ist. Man kann dann Programme, da man ja, wie ihr seht, habe ich ja hier gerne einen leeren Desktop, kann man sich also zum Beispiel eine senkrechte Leiste machen mit allen Programmen, die man häufig nutzt. Hier oben oder oben macht man die häufigen Programme, weil das sind wahrscheinlich mehr. Hier könnte man seltener benutzte, zum Beispiel Systemprogramme, die also ins System eingreifen, verwalten oder anbringen. Das sind dann nur Verknüpfungen dieser Icons. Und hier wären dann zum Beispiel alle geöffneten Fenster zu sehen, meine Datum und Uhrzeit. Und eventuell, je nachdem, wie ich das einstelle, man kann das nämlich auch noch verändern. Systemabschnitt der Kontrollleiste einrichten. Ich könnte sagen, immer alle Einträge. Doppelklick, da haben wir es groß. Geht übrigens unter Windows auch, gell? Doppelklick, nicht immer hier rumsuchen mit der Maus. Doppelklick. Und dann könnte man sagen, zum Beispiel, ich habe hier einen PC und keinen Laptop, also brauche ich das nicht. Könnte sagen, deaktivieren. Selbst wenn alle Anträge angezeigt werden sollen. Ja, solche Dinge, ne? Also ich übernehme das jetzt mal ungeprüft. Ich weiß, man sollte noch mehr machen. Zum Beispiel Wetterbericht hier, den aktiviere ich mal noch kurz. So, mache anwenden. Okay. Wir sehen, es haben sie jetzt viel mehr Symbole wie vorher. Um jetzt wieder reinzukommen, mal angenommen, hier wäre auch noch ein Symbol, könnte ich das nicht mehr so einfach verändern wie vorher gezeigt. Jetzt geht es noch. Dann müsste ich hier hingehen, rechte Maustick, Kontrolleiste bearbeiten. mit der Maus drüber fahren und jetzt kann ich wieder auf Einrichten gehen. Das sind so ein bisschen Tricks, die sind intuitiv, aber manchmal, wenn man logisch vorgeht, nicht ganz einfach zu finden. Also, dann könnte man hier noch den Wetterbericht einrichten, rechter Maustick, Wetterbericht einrichten. Auch dieser Shortcut wieder, der nicht funktioniert, bei mir jedenfalls nicht. Ich wähle einen Ort aus. Jetzt wisst ihr, wo ich wohne. Nein, jetzt machen wir mal den Ort von unserem Linux-Verein. Lingen, Schwenningen. Und dann gehen wir hier auf die Fahne. Er sucht. Nee, er sucht noch nicht. Er fragt, was für ein Wetter die inzwischen nehmen. Ich probiere sogar mal zwei, obwohl ich den Noah, der war früher nicht dabei, glaube ich. Habe ich noch nicht gesehen. Das Nest klappt auch nicht. Also er kann wahrscheinlich nur eine. Probieren wir mal nur den Noah und den hier wegzulassen. Suchen. Ja, da findet er nichts. Also das ist wahrscheinlich einer, der gilt, was weiß ich, vielleicht nur in angelsächsischen. So, wir haben hier Villingen in Schwenningen. Genau, Wetterkomm. Schwenningen in Bayern gibt es auch, wusste ich gar nicht. Also wir nehmen das jetzt hier, Villingen in Schwenningen, Baden-Württemberg, auswählen, anwenden. Weniger wie 30 Minuten Intervall geht nicht. Und schon haben wir den Hinweis, also ein Icon, dass es leichten Regen mit Wolken hat. Wenn ich draufklicke, sehe ich den heutigen Tag, nämlich zwischen 7 und 11 Grad. Eben, wie gesagt, leichter Regen, ja, mit 90%iger Wahrscheinlichkeit, aber leichter Regen. Und habe für heute Nacht, also dann nach Sonnenuntergang, meine Temperaturen von 4 bis 7 mit Diesig. Und für den nächsten Tag 2 bis 12 Grad, also es wird kälter, aber bewölkt. Und dann dafür am übernächsten Tag eine Prognose von 2 bis 15 Grad mit Wolke und Sonnen. Also das ist nur ein grober Überblick. Man könnte hier noch drauf gehen, glaube ich. Jawohl, dann öffnet sich der Firefox und wir wären auf der Wetter.com-Seite. Ich selber habe ihn, da ich lange in der Landwirtschaft gearbeitet habe, schon geprüft, er ist relativ gut, jedenfalls für meine Region, wo ich arbeite. Aber das kann jeder machen, wie er will. Okay. Gut, das wäre es jetzt zu diesem Video. Ach nee, was wollte ich noch zeigen? Habe ich das jetzt vergessen? Wo man die runterlädt, genau. Das habe ich wirklich vergessen noch, das wollte ich noch zeigen. Also die Installation heruntergeladen haben wir hier. Der Firefox standardmäßig vorinstalliert, aber was ich sehr übel finde für Linux, mit einem Google-Suchfenster, das wird sofort geändert. Gehen wir auf die Einstellungen hier im Hamburger-Menü oben, machen auf Suche. Alles andere habe ich, kann man noch ändern, aber das hier ist für mich ein No-Go. Und dann schmeiße ich den auch gleich raus. Entfernen, 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 entfernen. Den könnte man wegen mir lassen. Das sammelt Bäume, aber ich benutze ihn nicht. Hat, glaube ich, die gleiche Suchmaschine im Hintergrund wie auch DuckDuckGo, nämlich Google, aber eben privatisiert. So, dann wollen wir den mal schließen, einen neuen öffnen. Und jetzt schließen wir den auch. Und jetzt sollte es funktionieren. Machen wir nochmal zu. Na gut, es kann sein, er hat die Startseite drin. Dann klappt es nicht, dann hat er wieder dieses OpenSUSE Startseitenfenster mit Google-Suche. Mal schauen. Tatsächlich, ja. Das war also mein Fehler. Hätte ich gleich richtig konfigurieren sollen. Rausschmeißen. Einstellungen. Startseite. Dann machen wir einfach jetzt. Warum hat er denn die Internetsuche immer noch? Ja, das war so, vorherige Sitzung wieder herstellen. Und wenn wir jetzt hier da können wir übrigens auch entfernen. So, wenn wir jetzt das hier als Startseite machen, ne, das ist nicht gut. Die hat er sich ja von vorher gemerkt. Das war ja, die müssen wir also auch entfernen. So aus der Chronik löschen. Und jetzt gehen wir einfach mal OpenSUSE.org ein. So. Und jetzt schließen wir den hier und Machen auch den nochmal zu und machen nochmal hier rein. Und jetzt sollte er wirklich richtig starten, nämlich ohne ein Google-Fenster, Suchfenster. Denn wenn wir bei Google benutzen würden, würden wir sofort um eine Zustimmung gebeten, dass er unsere Daten verwalten darf. Und Dankeschön, das wollen wir nicht. So, wir sind jetzt auf der OpenSUSE Startseite. Hier, ja, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Also das ist sehr gut gemacht. Ich finde es schon wieder unübersichtlich, weil sie so viele Möglichkeiten haben. Zum Teil eben erdrückend, wenn man sie nicht auskennt. Was haben wir denn hier? Ja gut, das ist die OpenSUSE Lib. Da wollte ich gar nicht hin. Wir machen einfach mal Download. OpenSUSE Enter. Jetzt sind wir da, wo ich hin will. Get OpenSUSE. Wir sehen also, es gibt für Desktop oder für Server schon mal grundsätzliche Kategorisierung. Dann haben wir hier das Tumbleweed, auf dem auch mein Betriebssystem läuft als Gastgeber. Das Lib, das wir jetzt virtuell installiert haben, das ist wohl ein neueres Lib. Hier müssen wir schon kurz schauen. A brand new way of building OpenSUSE and of a new type of a hybrid. Puh, mein Englisch. Also das scheint mir, es hat eben die Sourcen von dem kommerziellen SUSE, wie auch das Tumbleweed, which gives Lib a level stability unmatched by other Linux Distributions, also unerreicht von anderen Linux Distributionen. Es ist sehr stabil, dieses Lib 15.3 RC. And combines that with community developments to give user. Okay, dürft ihr selber übersetzen, wenn ihr sowas übersetzen wollt. Markieren. Ich bin des Englischen zwar mächtig, aber wenn es dann um technisches Englisch geht, deeple.com eingeben. .com, Enter. Wenn wir mit Linux etwas markiert haben, einfach die mittlere Maustaste drücken, es wird übertragen. Das ist dann schon das Einfügen. Vor allem für die Konsole günstig, denn sonst müsstet ihr in der Konsole Steuerung Umschalt V machen, nicht nur Steuerung und V. Genauso, wenn ihr etwas kopiert aus der Konsole, Steuerung Umschalt C, nachdem es markiert wurde, oder Steuerung Umschalt A, wenn ihr markieren wollt, für alles. Also eine völlig neue Art der Entwicklung von OpenSUSE und eine neue Art an hybriden Linux-Distribution. Lib verwendet den Quellcode von SUSE Linux Enterprise, was Lib eine von anderen Linux-Distributionen unerreichtes Maß an Stabilität verleiht und kombiniert dies mit Entwicklungen der Community, okay, um Anwendern, Entwicklern und Systemadmins das beste, stabile Linux-Erlebnis zu bieten. Also ich bin jetzt ehrlich gesagt überfragt, ob das jetzt eine Verbesserung in Richtung Tumbleweed ist bezüglich neuen Paketen, das aber trotzdem die Stabilität von dem normalen Lib beinhaltet oder nicht. Aber wie gesagt, hier kann man sich informieren. Was das hier ist, weiß ich nicht. Das ist vermutlich etwas, wo man vielleicht auf einem Android laufen lassen kann. Okay, nee. Also das ist mir jetzt zu viel Technik. Das will ich nicht wissen. Kann man mal bei Gelegenheit machen. Also man kann sich jetzt eben hier für Lib und entscheiden. Nee, das ist das falsche Beispiel. Unter OpenSUSE Tumbleweed. Da gibt es diese Möglichkeiten, also die Beschreibung, Download, dann habe ich eben ein Offline-Image, das haben wir vorgewählt, das ist viel kleinere, das kann man auf eine CD brennen mit 160 Megabit, kein Problem, das dann natürlich die Daten nachlädt. Dann gibt es hier für UEFI Power-PC-Servers, Intel oder AMD 32-Bit, die unterstützen also auch 32-Bit, aber ich glaube, das wäre dann unter Lib auch nicht anders, wenn ich auf Download gehe, genau hier, hat es bestimmt auch eine weitere Auswahl, die aber jetzt doch nicht so groß ausfällt. Hier wird auch beschrieben, wie man es von Windows runterlädt, sehr gut gemacht, oder auch von Mac OS X. Also das ist unter OpenSUSE wirklich sehr gut gemacht alles. Also da habe ich meine Daten herbekommen, das war hier dann, habe dann das Offline-Image gewählt, das hier, und gespeichert. Und dann natürlich installiert. Und das habt ihr vorher schon gesehen. Okay, wir beenden dieses Video hier. Und ich weise nochmal darauf hin, wir haben am 15. Mai diesen Samstag, dem 15. Mai 2021, den Linux Presentation Day, der online stattfindet, erstmalig, wegen Corona. Und es gibt Videos, Das wollte ich noch zeigen. Videos zu sehen. Das muss noch sein. Ich zeige noch mal kurz die Seite. Am besten suchen wir sie, damit ihr es besser sehen könnt. LPD 2021.1 online. So was haben wir hier. Das ist sie. Diese l-p-d.org. Ja? Und hier haben wir, wenn wir nochmal zurückgehen, die Hauptseite. Na, nochmal zurückgehen und den Slash dran lassen. Ja, seltsam, der wird jetzt nicht anders angezeigt wie vorher. Dann haben wir jetzt die Seite. Also ich kenne sie eigentlich anders. Jetzt gebe ich mal ganz normal ein. L-P, genau. So, die Landingpage. Da haben wir hier dann entweder hier oder auch hier zum Beispiel das Programm. Das findet ja wie gesagt am Samstag, diesen Samstag statt, zwischen 12 und 18 Uhr. Ihr könnt euch jetzt schon die Videos, die wir erstellt haben, verschiedene Linux-Vereine haben mehrere, also über 20 Videos sind es, glaube ich, erstellt. Die meisten wirklich für Anfänger auch geeignet, die eventuell umsteigen möchten oder schon dabei sind. Einfach blättern. Das ist zum Beispiel von mir. Das versucht Anfänger abzuholen, aber es gibt auch noch das zum Beispiel hier, ist mal für Grundlagen auch noch. Das ist richtig gut gemacht für Anfänger. An einem anderen Beispiel, an der Distribution Linux Mint. Da sind richtig gute Videos dabei, so Basics, die zum Teil ganz flach anfangen, zum Teil aber auch dann tiefer gehen. Hier nochmal, das ist auch sehr gut gemacht hier. Und wobei es dann sehr technisch wird zum Ende hin, aber wie gesagt, man kann ja aussteigen. Und dann, wenn ihr euch interessiert habt für Videos und sagt, Mensch, ich habe Fragen, das interessiert mich jetzt oder ich habe das nicht kapiert, ihr könnt dann eben in einen Big Blue Button gehen, das ist so ein virtueller Chat. Werdet ihr vielleicht schon kennen, nichts anderes wie Jitsi oder wie Zoom, bloß eben sicher und sehr resistent und nicht resistent, sehr performant mit bezüglich Audio und Video Wiedergabe. Man kann auch Nebenräume betreten, also das findet ihr alles unter dieser Seite hier, das ist Linux Presentation Day und wir werden dann eben je nach Themen immer einen Zeitraum von ungefähr 2 Stunden, also von 12 Uhr bis 18 Uhr für Fragen und Antworten zur Verfügung stellen. Und ihr könnt natürlich auch Kontakte knüpfen für einen Linux-Verein in eurer Umgebung, wobei das momentan, solange es alles online stattfindet, kein Problem ist, denn diese Treffen über Big Blue Button, die erlauben auch das Bildschirm teilen, das heißt, ihr könnt eine Frage stellen, indem ihr so einen Stammtisch virtuell betretet und könnt dann, nachdem ihr euch nett erstmal vorgestellt habt, das wäre natürlich auch eine nette Sache, könnt ihr euer Problem schildern und es auch vorzeigen und derjenige, der helfen will, kann entweder sagen, jetzt machst du dieses oder jenes oder aber er teilt seinen Bildschirm und zeigt dir, wie es geht. Also das ist eigentlich sehr effektiv, besser wie wenn man zu 10 um einen Laptop herum sitzt und eh nicht sieht, was passiert. Gut, das wäre es jetzt aber gewesen. Herzlichen Dank und wir hoffen, euch zu sehen und freuen uns auf euer Erscheinen und eure Fragen. Ade.